Willkommen beim Männer Talk. Mein Gesprächspartner ist der Journalist Christian Ultsch, seit fast 20 Jahren Ressortleiter Außenpolitik in der Tageszeitung Die Presse. Herr Ultsch hat heuer den erstmals vergebenen Arik Brauer Publizistikpreis erhalten für seine fundierte Berichterstattung über Israel und den Nahen Osten. Ausgangspunkt unseres Gesprächs aus aktuellem Anlass ist die gegenwärtige Documenta in Kassel, in der der globale Süden seine Kunst präsentiert. Da gibt es jetzt einen großen Streit, weil in Bildern einer indonesischen Gruppe eindeutig antisemitische Details zu sehen sind. Die Aufregung in Deutschland ist groß, in Österreich würde ich sagen, ist sie eher bescheiden, und das hat auch einen Grund. Felix Klein, der sozusagen Antisemitismusbeauftragte der deutschen Bundesregierung, hat dazu erklärt, ich zitiere: Der Holocaust und die Auseinandersetzung damit gehören zur deutschen Identität. Ende des Zitats. Für Österreich, obwohl es in derselben Weise in den Holocaust involviert gewesen ist, würde ich sagen, trifft das eindeutig nicht zu. Sind Sie da meiner Meinung?
Da würde ich eigentlich widersprechen.
Ja?
Ich finde, dass sich das sehr viel geändert hat in den vergangenen Jahren. Und wie Sie selbst wissen, war da sicherlich ein absoluter Wendepunkt die Waldheim-Affäre. Und danach hat Österreich sukzessive begonnen, sich der Vergangenheit zu stellen, den Opfermythos sukzessive aufzulösen und zu zertrümmern. Das hat auch unmittelbare Folgen gehabt auf das Verhältnis Österreichs zu Israel, das meiner Ansicht nach heute so gut ist wie noch nie. Und wir können da auch im Detail sprechen, welche Stationen es da gab in dieser Besserung dieses Verhältnisses. Aber ich bin der Ansicht, dass beispielsweise der Opfermythos komplett ausgedient hat und dass das offizielle Österreich eine ganz andere Haltung einnimmt. Was natürlich stimmt, ist, dass die Auseinandersetzung mit dem Holocaust in Deutschland tiefergehend ist, weil sich Deutschland einfach stärker damit auseinandergesetzt hat. Es hat diese Arbeit, wenn man so will, anstelle Österreichs übernommen über Jahrzehnte. Und Österreich hat sich da, wie ich meine, im Windschatten Deutschlands aufgehalten und über Jahrzehnte so getan, dass es sich verhalten könnte wie ein ganz normaler Staat, der keinerlei Verantwortung übernehmen muss für die Untaten des NS-Regimes, weil, wie gesagt, das war ja Staatsdoktrin, Österreich sich selbst präsentiert hat als erstes Opfer der Hitler-Aggression.
In dem allen gebe ich Ihnen absolut recht. Die Waldheim-Affäre war wirklich eine große Wasserscheide. Da hat sich dann alles geändert, und ich kann mich erinnern, das war in den späten 80er Jahren, also Waldheim war Bundespräsident damals, als auf meinem Schreibtisch eine Ankündigung lag über den Nationalsozialismus im Pitztal, ist ein Buch erschienen, habe ich mir gedacht, jetzt sind wir bald durch. Und de facto hat sich Österreich dann auch wirklich begonnen, sich mit seiner Geschichte zu befassen, nicht nur wissenschaftlich, sondern es ist auch ein Thema im öffentlichen Bewusstsein gewesen, ja. Nicht bei allen Parteien, das muss man sagen.
Es gibt eine große Ausnahme, das ist die FPÖ.
Aber das ist sicher richtig. Nur, dass der Holocaust zur österreichischen Identität gehört. Da würde ich eher sagen, wenn etwas zur österreichischen Identität gehört, historisch, dann ist es der Februar 1934. Der scheint mir da wirklich der Punkt zu sein. Aber das ist jetzt ein anderes
Thema. Ja, nein, ich finde das, wie gesagt, ich stehe zu der Aussage, dass Österreich auch heute mit dem Holocaust ganz anders umgeht.
Ja,
und das
stimmt
sicher. Und das hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel eine Partei, die ÖVP in dem Fall, sich da komplett neu ausgerichtet hat, auch gegenüber Israel. Mhm. Und es lässt sich an vielen kleinen Beispielen ablesen. Ja. An vielen Reisen österreichischer Politiker nach Israel, an der Renovierung auch des Österreich-Pavillons in Auschwitz, auch an der Errichtung des Mahnmals im Zentrum Wiens. Also es gibt viele kleine Mosaiksteine, die, wie ich finde, jetzt ein völlig neues Bild ergeben. Und das, was in den 80er Jahren sicherlich noch gültig war, nämlich dass Österreich versucht hat, sich aus der Geschichte und aus der Verantwortung zu stehlen, heute nicht mehr in diesem Fall gültig ist.
Ja, wobei die Veränderung des Auschwitz-Pavillons, der in den 70er Jahren eingerichtet worden ist, in der Form natürlich überfällig gewesen ist. Aber ich würde jetzt zur Dokumentarfrage und zur Frage der deutschen Identität, die der Felix Klein hier anspricht, dass das ein essentieller Teil der deutschen Identität sei, die Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Und Achille Mbembe, einer der führenden Sprecher des Postkolonialismus in Afrika, der als Festredner vor 2 Jahren in Deutschland eingeladen war und dann wieder ausgeladen worden ist, hat dann einen Brief an die Deutschen geschrieben, so hat er das genannt, wo er fragt, sind die Deutschen allein zuständig für die Interpretation des Holocaust deswegen, weil sie ihn begangen haben? Oder ist es zulässig, dass auch von anderen Blickwinkeln, also etwa vom afrikanisch-postkolonialen Standpunkt, das Ereignis beleuchtet wird? Und die Frage, die sich für mich daran anschließt, Ihrer Erfahrung nach, wie weit gibt es einen auf der Welt sehr verbreiteten Standpunkt gegen Israel, respektive Antisemitismus über den arabischen Raum hinaus. Die UNO-Beschlüsse, einige, nicht wenige, lassen darauf schließen.
Ja, natürlich. Ich finde, dass es in erstaunlichem Ausmaß der Antisemitismus überwintert hat in vielen islamischen Ländern. Das konnte man ja auch bei diesem sogenannten Kunstwerk sehen, das ausgestellt wurde bei der Documenta in Kassel. Mhm. Also das war ja wohl Antisemitismus der krudesten und primitivsten Art. Mhm. Also ein Schweinekopf und Hut drauf und SS-Zeichen. Und also das mich hat da eigentlich offen gesagt sehr verwundert, dass dann einige sich darüber erregt haben, also die Eva Menasse zum Beispiel, das jetzt nochmal nachgelesen, auch ihren Essay im Spiegel, sich diesen eindeutigen Fall von Antisemitismus zum Anlass genommen haben, darüber zu resonieren, ob man das Schicksal der Palästinenser zu wenig beleuchtet. Also ich finde, das war jetzt nicht der Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen. Ich finde, wenn etwas antisemitisch aussieht, wenn es antisemitisch wirkt, dann ist es auch antisemitisch. Und da muss man auch nicht drüber lang diskutieren. Ich finde auch, und da reagieren Israel und auch Deutschland natürlich sehr sensibel, Österreich vielleicht nicht ganz so sensibel, das ist schon recht, wenn nämlich der Holocaust sozusagen in seiner Singularität in Frage gestellt wird. Das ist ja jetzt neulich wieder passiert, und zwar mitten im deutschen Bundeskanzleramt hat ja Palästinenser Präsident Abbas gesagt, dass ja die Israelis 50 Holocausts verübt hätten an den Palästinensern. Das ist natürlich auch eine krasse Verharmlosung und Relativierung des Holocausts. Bei dem Mann hat das übrigens auch eine Vorgeschichte. Wie wir wissen, hat er auch Bücher verfasst, wo das ja auch sogar die Anzahl der Toten relativiert worden ist. Er hat sich mittlerweile entschuldigt. Aber auch da finde ich es eigentlich korrekt, wenn man darauf hinweist, dass es nicht in Ordnung ist, den Holocaust zu verharmlosen. Ich finde das wahnsinnig unsensibel von dem Abbas. Ich meine, er provoziert da natürlich bewusst, weil er hat es schon mehrmals erlebt, was das für Folgen hat. In dem Fall kommt er dazu, dass er einfach danach gefragt wurde, ob er sich entschuldigen mag für das Attentat auf israelische Athleten bei den Olympischen Sommerspielen, ja, 1972. Und das Einzige, was ihm dazu einfällt, ist, dass es schon 50 Holocausts gab an
Israel. Und ich finde, haben Sie sich gewundert? Ich fand die Äußerung von Abbas in einem solchen Ausmaß offensichtlich idiotisch.
Na, so ist es. Sie meinen, ich sollte mich nicht wundern, wenn von meiner idiotische Aussage kommt?
Oder? Ich habe mich gewundert, dass er das sagt.
Ja, ich meine, ja, es ist vielleicht schon zu lange im Amt, das kann sein. Ich meine, was sozusagen Faktum ist bei ihm, ist, dass er auch nicht demokratisch legitimiert ist.
Seit
2009.
Sein eigenes palästinensisches.
Ja, das kann sein. Nein, ich glaube, dass es einfach in Rage geraten ist, wie das auch bei älteren Männern manchmal der Fall ist. Und einfach unkontrolliert das gesagt hat. Wenn Sie sich das Video anschauen, da hat man ja eh schon den Eindruck, dass er währenddessen es eigentlich schon bereut und es ihm aufgefallen ist, dass es ihm rausgerutscht ist. Ich meine, ich sage halt immer, was einem rausrutscht, muss in einem sozusagen auch drinnen sein. Ne? Und nochmal, ich finde, es gibt genügend Anlässe und Gründe, dass man es genau hinschaut, wie Palästinenser zu leben haben, sei es in Westbank, sei es in Gaza. Und ich meine, ich in meiner journalistischen Karriere hab oft und oft kritisiert die Existenz von jüdischen Siedlungen in besetzten Gebieten, weil ich das für völkerrechtswidrig halte. Das auch oft gesagt. Ja. Aber deswegen hat mir jetzt niemand vorgeworfen, ich sei antisemitisch oder antizionistisch. Also ich finde es umgekehrt ja dann sehr oft so, dass dann diese Keule niedersaust, ja, man dürfe nicht Israel kritisieren, weil sonst gilt man gleich als Antisemit. Das halte ich für einen völligen Humbug. Ja. Also ich bin wirklich dafür, dass man Dinge auseinanderhält und auseinander glaubt und dass man Antisemitismus, der jetzt wieder in größerem Ausmaß grassiert, auch in Russland im Moment, wie ich fürchte, beispielsweise, dass man das einfach beim Namen nennt, mhm, und dass man da die Lehren aus der Geschichte zieht. Und das heißt aber nicht, dass Israel immun ist gegen Kritik. Also ich empfinde das auch nicht so.
Ich möchte noch einmal zum Postkolonialismus zurückkommen, weil er der Ausgangspunkt unseres Gesprächs war und der Ausgangspunkt dieses doch sehr heftigen Streits in Deutschland. Es geht, Sie haben es ja schon angesprochen, um die Frage der Singularität, der Einmaligkeit der Shoah. Und ich möchte zwei Positionen gegeneinander stellen. Die eine ist Saul Friedländer, den ich zitiere: Auschwitz war etwas völlig anderes als die kolonialen Untaten des Westens. Ende des Zitats. Dagegen der von mir schon zitierte Achille Mbembe, der meint, die Shoah sei einfach ein Produkt des abendländischen Rassismus, der sich durch die letzten 500 Jahre durchzieht und wo es im Rahmen des Kolonialismus auch eine Mehrzahl von Völkermorden gegeben hat. Und in diese Reihe der Völkermorde reihe sich der an die Juden ein. Das sind die zwei Positionen die einander gegenüberstehen.
Ich finde nur, also wenn Mbembe das beschreibt, sozusagen als abendländisches Phänomen, dann wundere ich mich schon, dass der Antisemitismus in so einem großen Ausmaß nach wie vor grassiert, sozusagen im Morgenland oder im globalen Süden. Das ist mal das eine dazu. Und ich finde diese Vergleiche eigentlich, es ist nicht eine besonders tiefschürfende Erkenntnis, aber ich finde diese Vergleiche eigentlich überhaupt unnötig. Ja? Weil ich kann ja, ich muss ja, ich also die Sensibilisierung durch den Holocaust soll und darf ja auch dazu führen, dass man sich natürlich auseinandersetzt mit Völkermorden, Genoziden, die anderswo verübt werden. Nicht? Es war ja dieses beide Begriffe, beide völkerrechtliche Begriffe, beide Begriffe des internationalen Rechts sind ja entwickelt worden nach 1945. Und auf Basis dessen sprechen wir ja überhaupt über Genozide und Völkermorde. Nicht? So hat es ja überhaupt dieses Konzept der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das war das eine Konzept, und des Völkermords überhaupt Eingang gefunden. In die juristische Auseinandersetzung
nach Nürnberg.
Und strafrechtliche Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen. Ja. Und ich sehe jetzt nicht, dass beispielsweise Deutschland sich nicht auseinandersetzen würde mit Völkermorden, die anderswo passiert sind. Im Gegenteil, ich sehe jetzt auch die zunehmende Tendenz, dass man sich offener, als es in der Vergangenheit der Fall war, auch mit Völkermorden der Vergangenheit auseinandersetzt. Sei es jetzt mit dem Völkermord an den Armeniern, sei es mit den Untaten der belgischen Kolonialisten in Kongo, die das ganz schrecklich gewütet haben. Und ich finde, es stimmt einfach nicht, dass man da keine Sensibilität dafür hat, dass man sich damit auseinandersetzt. Und wie gesagt, ich halte es jetzt nicht für unbedingt notwendig, dass man da überhaupt Vergleiche anstellt und dass man alles misst am Holocaust. Warum soll das überhaupt notwendig sein? Also ich verstehe eigentlich im Grunde genommen das Motiv der Debatte nicht, die der Mbembe anregt. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, außer dass er sagen will, Holocaust, damit haben wir nichts zu tun, das ist in Europa passiert. Es ist halt nur leider so, dass das ist, wie gesagt, dieses Phänomen des Antisemitismus längst in anderen Regionen der Welt gibt. In vielen Regionen hat es immer schon gegeben. Ja.
Vergleiche erhellen natürlich.
In dem Fall verdunkeln sie.
Schaffen aber genau auch den Unterschied, um klarzumachen, ich setze nicht gleich, indem ich den Vergleich anstelle, wenn ich sage, die planmäßige Auslöschung eines ganzen Volkes, der Beschluss dazu und dann die industriell fabriksmäßige Durchführung dessen, das ist etwas, was nicht vergleichbar ist mit allen anderen Völkermorden. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, jetzt, als ich mich mit dem Thema befasst habe, der erste Völkermord in der Geschichte im 20. Jahrhundert, der als solcher anerkannt ist, ist der Deutschen in Deutsch-Südwestafrika an den Herero ab 1904 und an den Nama dann. Und wenn Sie jetzt anschauen, die Literatur, die übrigens jetzt zunimmt über den Herero-Mord.
Genau.
Also die hat in der letzten Zeit wirklich zugenommen. Aber wenn Sie anschauen, wie viel es über den Mord an den Herero und wie viel es über den Mord an den Juden gibt, dann und
aber die Shoah, vergleichen Sie das?
Dann kommen Sie in der Literatur auf ein Verhältnis von 1 zu 1000. Und ich glaube, das ist es, wenn die Afrikaner sagen, ja, das ist aber dasselbe Phänomen, dann nehme ich, und das ist eine Wurzel des Postkolonialismus.
Ja, aber es hindert ja die Afrikaner nicht daran, das da stärker zu thematisieren.
Sie sind empört über die Europäer. Sie sind empört über die Europäer. Das trifft natürlich die Belgier, die Sie angesprochen haben, die Engländer und die Franzosen noch viel mehr als die Deutschen, dass diese Form der kolonialen Untaten schlicht und einfach in der Literatur und im öffentlichen Bewusstsein weniger, viel weniger präsent sind, als sie in Afrika präsent sind.
Etwa. Ja, gut, aber die Vernichtung der Juden hat halt auch mitten in Europa stattgefunden. Ja. Es waren 6 Millionen Juden und dass man sich da stark miteinander damit auseinandersetzt, ist klar. Und wie Sie selbst gesagt haben, beginnen ja auch europäische Gesellschaften sich so auseinanderzusetzen mit dem kolonialen, richtig, Erbe. Ja. Das ist ja, hat ja kräftig zugenommen im vergangenen Jahr.
Mhm. Wobei, interessant ist, es gibt diese grauenhaften Bilder, die wir alle kennen, mit den Babys, denen an der Wand der Kopf eingeschlagen wird. In der Literatur gibt es die auch schon über die Spanier unter Cortes vor 500 Jahren in Mittelamerika, wo auch die Berichte von Bartolomé de las Casas in die Richtung gehen, die Babys, denen die Köpfe an den Felsen eingeschlagen worden sind. Was ich sagen will, es gibt bis zu den Bildern hin schon eine Reihe von Vergleichbarkeiten, aber wir sind uns auf der anderen Seite einig, dass es diesen substanziellen Unterschied gibt, der die Singularität ausmacht. Und gerade deswegen meine ich, dass das Vergleichen sinnvoll ist, damit man hier eine Klarheit schafft und auch in der Diskussion mit dieser postkolonialen...
Ja, wissen Sie, wenn das, solange das jetzt in einem differenzierten Ausmaß passiert, ja, gut, kann man darüber diskutieren, aber wenn das jetzt, wie gesagt, der Herr Abbas ist ja auch ein Vergleich, ne? Wenn er sagt, das hat 50 ja. Holocaust, ist ein Vergleich, sogar ein zahlenmäßiger Vergleich, dann sind wir uns auch einig, dass das einfach unsinnig ist, ne?
Richtig.
Und relativierend.
Richtig. Dazu kommt... Ich habe mir das angeschaut, es gibt gerade an der Universität Wien eine Masterarbeit zu dem neuen Historikerstreit mit Mbembe. Also es gibt von Mbembe eine ganze Reihe von Passagen, die ich eindeutig als antisemitisch bezeichnen würde, wenn er die Besetzung Palästinas durch Israel, also der Westbank, als den größten Skandal unserer Zeit bezeichnet. Oder gut, wenn,
fällt mir auch vieles andere ein, ne?
Wenn er sagt, aus den Opfern seien Täter geworden, was bekanntlich das klassische antisemitische Klischee ist, das man in Österreich an den Stammtischen hört. Also insofern gibt es...
Also es ist schon ganz gut, wenn man sich dann kritisch mit dem Mann auseinandersetzt. Ja? Und das ist passiert.
Ja, insofern gibt es da schon Entgleisungen in dem Zusammenhang, die das Ganze, auch wieder entwerten in einer gewissen Weise. Was ich in dem Zusammenhang interessant finde, ist eine Politikwissenschaftlerin aus Kamerun, Axelle Kabou, die schon vor 30 Jahren geschrieben hat, wenn man sich ständig beruft auf die Verbrechen des Kolonialismus und auf diese Schuld, die Europa da auf sich geladen hat, dann lähmt das und lenkt uns ab von unseren eigenen unfähigen und korrupten schwarzen Eliten, mit denen wir uns viel mehr auseinandersetzen sollten als mit vergangener europäischer Schuld und mit den weißen Helfeshelfern dieser korrupten schwarzen Eliten.
Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Ich finde, man kann sich durchaus auseinandersetzen mit den Verfehlungen der Vergangenheit, auch mit dem Kolonialismus. Aber natürlich gibt es gegenwärtig in vielen Ländern Afrikas ausgiebig Anlass, sich auseinanderzusetzen mit der politischen Führung, mit Korruption, mit schreiender Armut, mit Infrastrukturproblemen, die seit Jahrzehnten unangetastet sind. Also es gäbe da oft in dem Bereich viel zu tun. Also ich bin eigentlich ein Verfechter, dass das der Gleichzeitigkeit, dass das eine das andere nicht ausschließen muss. Ich finde, man muss auch nicht immer die Auseinandersetzung mit der einen Materie ausspielen gegen das andere. Das halte ich eigentlich für ziemlich simpel gestrickt, wenn man das macht.
Das verstehe ich schon. Auf der anderen Seite passiert es aber natürlich, dass immer wieder dem Kolonialismus und den europäischen Verbrechen die Schuld gegeben wird für etwas, was gegenwärtig in Afrika völlig schief läuft.
Das stimmt. Und da muss man halt dagegen halten. Und da gibt es ja wirklich ausgiebig Anlässe dafür, auf gegenwärtige Probleme hinzuweisen. Aber wie gesagt, also ich finde, dass es auch legitim ist, auf koloniale Vergangenheit hinzuweisen.
In diesem Sinne sind wir uns einig und ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.